Brennstoff heißt es wieder. Willkommen zum Podcast von Kühlhaus. Heute zu Gast bei Clemens ist Chris Schmidt von iAble. Es geht unter anderem um Barrierefreiheit und andere spannende Themen. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
Hallo liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einem unfassbar wichtigen Thema. Das große Thema Barrierefreiheit ist heute dabei und ich glaube, es ist eines der meist unterschätztesten Themen, die man so kennt und gleichzeitig einer der unglaublich wichtigsten Themen, die man so kennt, denn Barrierefreiheit im öffentlichen Raum oder generelle Barrierefreiheit kommt schleichend daher, man nimmt sie kaum wahr und wenn sie dann da ist, dann sind plötzlich ganz viele Menschen mit beachtet worden. Und das hat eine unglaubliche Auswirkung auf Menschen mit Behinderungen, mit Rollstuhl, blinde Menschen, taube Menschen und so weiter. Das ist unglaublich wichtig. Und deswegen haben wir heute einen Gast, der sich damit unfassbar gut auskennt. Das ist der Chris Schmidt. Hallo Chris.
Hallo in die Runde.
Chris ist Gründer und er ist CMO von iAble. Und was ihr genau macht und woher du kommst und was deine Motivation ist, das kannst du jetzt gern selbst erzählen. Hi Chris.
Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf und auch danke für das Intro, das schon viele wichtige Punkte vorweggenommen hat, nämlich dass digitale Barrierefreiheit oder Barrierefreiheit im Allgemeinen ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ein Thema, das keine Sichtbarkeit hat. Wenn man jetzt nicht gerade an die Rollstuhlrampe für rollstuhlfahrende Personen denkt, dann passiert es oft im Hintergrund oder gar unsichtbar. Das heißt aber nicht, dass das Thema am Ende keine Mehrwerte bietet. Ich komme aus Leipzig, bin 28 Jahre alt und beschäftige mich eigentlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema digitale Barrierefreiheit aus dem Studium heraus, wo unser Projekt iAble am Ende auch zu einer Firma, einem Unternehmen wurde. Und meine Motivation ist einfach, dass ich familiär so viele Berührungspunkte mit Behinderungen hatte. Ich habe auch selbst eine Behinderung und immer gemerkt habe, man ist oftmals eine Nummer, man wird oftmals nicht gesehen und das, obwohl 8 bis 10 Millionen Menschen in Deutschland eine Behinderung haben und die Dunkelziffer ist noch viel, viel größer und von Barrierefreiheit und einfachen Inhalten profitieren auch nicht nur Menschen mit Behinderungen. Wir leben ja auch in einem Land, in dem ganz, ganz viele Kulturen glücklicherweise ihre Heimat finden und das bedingt natürlich am Ende, dass Inhalte, seien sie jetzt analoger oder digitaler Natur, möglichst einfach gestrickt sein. So, das treibt mich an schon seit vielen Jahren. Ich bin wahnsinnig happy, dass ich heute hier sein darf.
Ja, schön, dass du heute da bist und wir können auch gerne direkt eintauchen. Also ich habe etwas mitbekommen, dass ich selber persönlich, weil ich keine Experte in Barrierefreiheit bin, erstmal so als sehr staubig wahrgenommen habe. Und das ist das Barrierefreiheitssicherheitsgesetz, wo ich mir gedacht habe, das klingt ja jetzt irgendwie, naja, so Beamtendeutsch. Aber da steckt ja unglaublich viel drin, weil dadurch ja wahnsinnig viel ins Rollen gebracht wurde, was jetzt erst losstößt. Also jetzt stoßen plötzlich Projekte an und Aufträge gehen los, weil Webseiten, weil Portale, weil ganz digitale Anwendungen, weil alles Mögliche barrierefrei gestaltet werden muss und man gar keine andere Wahl mehr hat. Ein bisschen wie DSGVO. Also es hat wirklich einen riesen Impact, aber keiner kriegt so richtig mit. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das mit dem Gesetz auf sich hat?
Genau, also das BFSG, die Kurzform für Barrierefreiheit Stärkungsgesetz, das ist ein Gesetz, das...
Ach, Stärkungsgesetz, ich habe Sicherheitsgesetz gesagt, du hast recht. Barrierefreiheit,
Stärkungsgesetz. Alles gut. Das ist noch nicht überall greifbar und auch noch nicht alle Unternehmen wissen um die Tatsache. Wie du richtig gesagt hast, viele bereiten sich jetzt schon darauf vor, das ist auch richtig, es gibt ja Änderungen, aber im Grunde besagt es, dass eine Website, ein digitaler Dienst, der am Ende Produkte verkauft, für möglichst viele Menschen zugänglich gestaltet werden sollte. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Barrierefreiheit, wenn es eben darum geht, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Also wird dann immer gesprochen mit, ja, okay, aber es sind ja Menschen mit Behinderung und dieses nur regt mich natürlich selbst immer ein bisschen auf. Ich höre es sehr oft, was drüber steht. Aber dass das auch 10% mehr zahlende Kundinnen und Kunden sein können, das kommt dann erst, wenn man wirklich in die Gespräche geht, in den Austausch geht, wenn man Beispiele nimmt, wie zum Beispiel Amazon, wo Menschen mit Behinderung oftmals einkaufen können, weil sie sich schon lange mit Barrierefreiheit beschäftigt haben und uns dann blinde Menschen angeschrieben haben, könnt ihr doch mal dafür sorgen, dass der E-Commerce barrierefreier wird. Ich will nicht barrierefrei einkaufen, aber ich muss. Wir sind die Hände gebunden. Das deutsche Derivat mit aus Hamburg, wer das nicht erkennt, eine große Gruppe. Die ist da noch nicht so weit, bezeichnet sich aber selbst als deutsches Amazon so ein Stück weit, ist aber nicht barrierefrei. Und aus diesem Grund hat dann der Gesetzgeber irgendwann gesagt, okay, unendlich wichtiges Thema. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Der demografische Wandel, schon damals, als ich in der Schule war, in Geografie immer wieder ein Thema gewesen. Und natürlich mit steigendem Alter der Gesamtbevölkerung steigt natürlich auch die Anzahl der altersbedingten Erkrankungen. Ist ja nur so, dass 2% der Menschen, die eine Behinderung haben, diese Behinderung von Geburt an haben. Man nennt das oftmals erworben, schwieriger Begriff, aber das Deutsche bietet da wenig mehr her. Und sukzessive erwirbt man also Behinderung im Alter. Heißt, selbst wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, meinen Kundinnen und Kunden, meinen Studierenden, meinen Bürgerinnen und Bürgern, da gibt es keine Menschen mit Behinderung, dann kann man vielleicht sagen, noch nicht. Denn das Thema ist jetzt schon relevant und kein Nischenthema mehr. Und wird in Zukunft nur noch relevanter. Natürlich auch durch das Gesetz. Das Gesetz, das auch Strafen vorsieht, bis zu 100.000 Euro. Oder das Gesetz sieht auch vor, vielleicht eine Abschaltung eines Systems vorzunehmen. Das haben wir auf internationalem Tableau noch nie gesehen. Aber es klingt erstmal sehr mächtig. Und eigentlich ist es schade, dass es dieses Gesetz braucht. Aber du hast es gerade schon richtig angesprochen. Als wir angefangen haben, so richtig vor... Ja, würde man sagen, im August 2022, da sind Unternehmen auf uns zugekommen, die das Thema schon gelebt haben, wo Inklusion schon wirklich fest in der DNA war. Mittlerweile ist es eigentlich ein Thema für das breite Spektrum. Es ist kein Nischenthema mehr, es ist in den Vordergrund gekommen, gerade auch, weil dieser Vergleich zur Datenschutzgrundverordnung immer in den Köpfen ist. Es ist auch ähnlich tatsächlich von den Auflagen her, von dem Umsetzungszeitraum, generell wie das Gesetz gestrickt ist, gibt es da schon Parallelen und es ist aktuell ein zugegebenermaßen wichtiges, großes Ding, das aber auch in die breite Masse geht. Also wir merken, es fehlt oft an Wissen, um das umzusetzen. Es ist natürlich auch ein Thema, das geschult werden muss. Da kann man von Accessibility by Design sprechen, dass man den eigenen Mitarbeitenden einfach auch beibringt, wie man denn zum Beispiel Bilder so pflegt, dass sie barrierefrei sind. Zum Beispiel kein Text auf dem Bild. Oder Alternativtexte, die dann vorgelesen werden für Menschen mit visuellen Behinderungen. Anstatt eben das Bild dann visuell zu dividieren, braucht es eben die auditive Wahrnehmung des Inhaltes und des Kontextes des Bildes. Das sind Sachen, die muss man schulen, die muss man frühzeitig schulen. Und da ist man jetzt auch noch im Anfang des Jahres 2024 oder auch im Laufe des Jahres immer noch auf einer Timeline unterwegs, wo man sagt, man kann es schon noch schaffen.
Du hast es gerade angesprochen, es geht um diese man nennt sie auch die Meta-Tags, ne, die man bei den Bildern anhängt zum Beispiel, aber viele andere Punkte auch, dass ein Button als Button deklariert ist, dass ein Kaufbutton als Kaufbutton deklariert ist was, und das auch beschrieben wird, was dann passiert, wenn man diesen Button auch drückt und es dann auch entsprechend umschreibt. Das alles sind ja ISO-Normen, die es schon gab und wir haben ja auch, es gibt ja auch das World Wide Web Konsortium, das sich darum unglaublich viel gekümmert hat die letzten 20 Jahre, seit Tim Berners-Lee das gegründet hat. Ein Thema war HTML, Standardsprache und dann eben auch Barrierefreiheit, dass blinde Menschen recht schnell lesen können. Ich frage mich, wenn es doch diese Standards schon gibt und so lange schon auf dem Markt sind und man sich seit über, also länger schon, 30 Jahren, sich mit Barrierefreiheit im Internet beschäftigt, warum stehen wir 2024 da und reden über ein Gesetz, das eigentlich ein kompletter Standard sein müsste? Bei jeder Website, die ich ausrolle, bei jedem WordPress, das ich installiere.
Ich sage das so oft, als ich angefangen habe, Website zu bauen, wird das dann 15 Jahre her sein, da merkt man immer, dass man ein bisschen alt ist. Da gab es weniger JavaScript-Libraries, da war viel noch hardcoded, da war man von from scratch, wie man so schön sagt, viel näher dran an der digitalen Barrierefreiheit. Eigentlich redet man ja von ausgezeichnetem HTML. Und ausgezeichnet im Sinne von ausgezeichnet mit Zusatzinformationen und nicht beide Daumen hoch besonders gut, sondern nee, Auszeichnung im Sinne von ein Bild wird anderweitig beschrieben, ein Button wird anderweitig beschrieben, ein Link wird anderweitig beschrieben. Und Tim Berners-Lee und das ganze W3C, das da dahinter steht, hat die WCAG ja auch nicht ohne Grund ins Leben gerufen. Der Standard gilt international, ist überall anwendbar, eigentlich in fast allem, was im Browser darstellbar ist. Und es ist auch keine Rocket Science. Wir reden auch da quasi von den Grundzügen der sauberen Website-Programmierung, wenn wir mal ehrlich sind, aber Libraries, JS-Frameworks, wie sie alle heißen, haben halt eben dann doch dazu geführt, dass Flickenteppiche gibt, da gibt es Iframe-Einbindungen, wo man auch immer mal gucken muss. Also wie sich das Web entwickelt hat in den letzten Jahren, war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wo man gesagt hat, oder warum man jetzt dann wirklich definitiv gesagt hat, nein, es braucht dieses Gesetz, um dann wirklich einmal alles glatt zu ziehen und hier nochmal eigentlich den Standard, den es schon ewig gibt, gangbar zu machen oder auch die Bühne zu geben, die das Thema eigentlich schon seit Jahren benötigt.
Ja, denn und da gibt es noch das Thema künstliche Intelligenz. Also dann haben wir ja dann, ne, künstliche Intelligenz, da haben wir ja dieses, was du beschreibst, wenn man jetzt neue, wenn man große Portale hat, wenn man Online-Shops pflegt und so weiter und man sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock, bei jedem einzelnen Bild diese wahnsinnig aufwendigen Beschreibungen dahin zu machen zum Beispiel oder einen Prozess so zu machen, dass ein Blinder sie mitmachen kann zu beschreiben, weil ich keine Menschen habe. Also Bock hätte ich vielleicht, aber ich habe die Menschen nicht dazu. Inwiefern sind wir denn mittlerweile schon so weit, dass wir sagen können, na, eigentlich ist das Thema KI auch ein Riesenthema und dann haben wir es ja geklärt.
Ja, es gibt einen Grundsatz, nicht über uns, ohne uns, also von Menschen mit Behinderung, barrierefrei, nicht über uns, ohne uns. Also KI kann, sage mal, es kann die Rakete sein, die man auf den Rücken aufschnallt, um schneller durch den Prozess zu kommen. Aber es gibt keine Abkürzung für digitale Welt, weil auch heute nicht. Es gibt Tools, wie auch die unsrigen, die schreiben Alternativtexte vor als Empfehlung. Sie sollten aber stetig nochmal idealerweise von Menschen mit Behinderung validiert werden. Das ist Best Practice, muss man einfach sagen. Es kann also als Beschleuniger fungieren, aber nicht den kompletten Prozess abnehmen. Heißt dann aber am Ende, dass man zum Beispiel alte Alternativtexte von Bildern ans Bild ransetzt, in eine Excel zum Beispiel, und die validiert man danach und sagt, das passt nicht, das ist meine Anpassung, das passt nicht, und hat halt eben dann am Ende so eine wahnsinnige Ersparnis, wo man sagen kann, okay, 90% der kann man sich dann sparen und kommt eben effizienter durch den Prozess. Aber ganz abnehmen können, wird einem die KI es in den nächsten Jahren noch nicht. Wir sind da sehr, sehr weit mit der Forschung, auch nah dran in der Forschung als Unternehmen, aber da muss ich das Wort Kontext mal in den Raum werfen. Kontexterkennung ist so eine der Krux im Bereich KI schon immer gewesen, wird auch in Zukunft zu sein, jetzt mit anderen neuronalen Netzen von der Struktur her, die aufgekommen sind, hat sich das ein bisschen verbessert, aber Kontext ist ja eben ganz wichtig, um zum Beispiel ein Bild zu beschreiben. Man muss ja genau wissen, in welchem Kontext steht denn jetzt zum Beispiel ein Stoppschild auf einer Website, um zu beschreiben, was wirklich der Sinn ist. Ja. Und da kommt KI heute und auch noch in den nächsten Jahren an die Grenzen, kann ein Enabler sein, kann aber nicht alles zu 100% abnehmen. Muss es aber auch gar nicht. Also ich glaube gerade dieser schnellere Prozess nimmt schon sehr viel Angst, bindet weniger manuelle Ressourcen, spart so am Ende Kosten und führt dann auch dazu, dass Barrierefreiheit breitflächiger ausgespielt werden kann, weil eben die manuellen Aufwände minimiert werden. Deswegen sollte man sich davor nicht komplett verschließen, KI und Barrierefreiheit. Idealerweise hat man aber einfach Menschen mit Behinderung im Prozess dann der Validierung, Revalidierung und am Ende der Freigabe. So kann man dann am Ende auch sagen, ist es denn von Menschen mit Behinderung bedienbar oder eben nicht? Wer kann denn das besser testen als ein Mensch mit Behinderung?
Das stimmt. Und jetzt hast du ja eine Firma gegründet und diese Firma hat ja einen Ansatz, was das betrifft. Ihr habt ja gesagt, okay, wir machen jetzt das Web, wir machen die digitale Anwendung, nicht nur das Web, wir machen alles, was digital ist, auch wirklich barrierefreier. Im Kontext auch E-Commerce zum Beispiel. Wir wollen den Konsum für alle zugänglich machen und nicht nur über die Zielgruppen erweitern, was ja auch am Ende Umsatzsteigerung bedeutet für den Kunden. Ich meine, wenn du 10 Millionen mehr erreichst, dann hast du 10 Millionen mehr Kunden theoretisch auf dem Tableau. Was ist ein neuer Ansatz? Was ist deine Methode? Was hast du erfunden? Was hast du entdeckt?
Wir haben, je nachdem, wie man es nennen will, ich sage gerne einen ganzheitlichen Service, der zum einen Prüftechnologie beinhaltet, also Prüftechnologie, die eigene Website, das eigene Intranet, eigenen Online-Shop automatisiert auf Einhaltung der WCAG testet und dann auch noch mit KI Verbesserungsvorschläge gibt, wie zum Beispiel der Linktext eines Links aussehen kann, der gerade noch fehlt. Heißt, Prüftechnologie ist ganz, ganz wichtig. Kann man sich so vorstellen wie eine Browser-Erweiterung. Da drückt man drauf und kann dann on the fly eigenen Webseiten-Templates, die man auf der Staging-Umgebung oder auch auf virtuellen Server-Umgebungen gerade baut, testen. Dass am Ende eigentlich nur noch Seiten in die Production gehen, die möglichst barrierearm sind. Diese Prüftechnologie kann auch sehr, sehr viel schon testen, kommt aber auch an ihre Grenzen, und zwar immer dann, wenn es um Kontext geht. Also auch hier sollte man dann ganz am Ende des Prozesses nochmal einen Menschen mit Behinderung evaluieren lassen. Also eine Sache, diese Prüftechnologie für meistens für Devs oder Content Creatorinnen, die auf versteckten Systemen Staging Environments unterwegs sind. Und da gibt es zum anderen noch das Google Analytics für digitale Barrierefreiheit von uns. Das ist eine Test-Engine, die in regelmäßigen Zeitabständen über alle Unterseiten einer jeweiligen Domain geht und diese ebenfalls auf Einhaltung der WCAG testet. Das ist quasi ein Single Point of Control und am Ende auch der Single Point of Truth, ob das, was ich auf der Staging gemacht habe, global in der Production funktioniert. Also hat ganz viele verschiedene Charts. Ich kann alle meine Probleme, die ich noch habe, in Listen anzeigen lassen. Diese filtern, hat ein eigenes Ticketing-System, ist quasi dafür da, dass die Person in einem Unternehmen XY, die für Barrierefreiheit zuständig ist, genau weiß, wo sie gerade steht auf der kompletten Domain und die Arbeitspakete, die noch offen sind, an die jeweiligen Personen zuweisen kann, damit man eben dann sich dem Thema wieder auf der Staging-Umgebung sehr effizient annehmen kann. Das testet auch PDF-Dateien, auch die müssen barrierefrei sein. Auch da gibt es eine Barrierefreiheit. Der PDF-UA-Standard wäre da zu nennen oder auch die WCAG, die lässt sich in Teilen auch auf PDFs anwenden. Und auch die testen wir vollautomatisiert nach dem Prinzip Fehler finden, Fehler erklären, Lösungsansatz bieten. Also unsere Tools sind auch ein bisschen Trainingstools, wenn man ganz ehrlich ist, die Wissen vermitteln. Wir sind keine Fans davon, das Wissen fragmentiert bei uns oder bei anderen liegen zu lassen, sondern wir bringen das Wissen über digitale Barrierefreiheit gerne in die Unternehmen, weil nur das ist wirklich nachhaltig. Ja. Niemand hat was davon, wenn ja man sich da immer wieder an eine externe Stelle wenden muss, um zu wissen, warum jetzt diese Liste vielleicht nochmal angepasst werden muss. Das sollte dann idealerweise schon über die Tools verstanden werden können. Und so bauen wir das Ganze auf. Also Testing ist eine Sache, automatisiert. Wir testen auch manuell mit Menschen mit Behinderung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind ein ganz, ganz inklusiver Ansatz. Ich sage es nochmal, nicht über uns, ohne uns. Und demzufolge natürlich auch ein Stück weit Beratung, Status Quo-Berichte, Gap-Analysen, wenn sich ein Unternehmen gerade jetzt erst mit dem Thema beschäftigt und den großen Berg sieht, bis 2025, dann beraten wir auch gerne und machen eine kleine Gap-Analyse, schauen, was sollte man als erstes machen, was könnten die Aufwände sein, welche Stakeholderinnen und Stakeholder sollten unbedingt mit dazu. Klassisches Projektmanagement eigentlich, ist aber in unserem Metier auch gar nicht allgegenwärtig. Kümmern uns immer mehr um Sprache, weil auch Sprache eine Barriere sein kann. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, viele Kulturen in einem Land. In den letzten Jahren hat man es mal wieder gemerkt, der öffentliche Sektor hat ganz, ganz viel ukrainische Inhalte benötigt. KI kann dann ein Enabler sein, zum Beispiel auch mit unserer Technologie, um Webseiteninhalte automatisch auf Ukrainisch anzubieten. Das löst am Ende auch eine Barriere. Also Sprachen können auch Barrieren sein. Wir können Texte vereinfachen, profitieren so roundabout 20 Millionen Menschen in Deutschland, auch on-click mit künstlicher Intelligenz.
Also meinst du das Thema leichte Sprache?
Einfache Sprache. Leichte Sprache ist dann wieder das Prinzip nicht über uns, ohne uns. Einfache Sprache hat jetzt nicht wirklich einen Standard. Es geht um Textvereinfachung per se. Und leichte Sprache muss zwingend nochmal von Menschen mit Behinderungen evaluiert werden, von einem Übersetzungsbüro. Da fahren wir auch eine klare Richtlinie, weil wir einfach sagen, ganz inklusiv machen. Die KI kann den ganzen Teil im Vorfeld zum Beispiel vereinfachen. Das gibt man dann an Übersetzungsbüros, wo Menschen mit Behinderung arbeiten, und die evaluieren nochmal nach, machen nochmal kleine Anpassungen, und dann hat man flächendeckend auch Texte in leichter Sprache. Das ganz, ganz schöner Ansatz, und da sehen wir auch hier wieder KI als Enabler, sowas flächendeckend auszurollen. Dass eben nicht fragmentiert nur die Startseite macht man mal in leichter Sprache. Nee. Alle Unterseiten kann man zumindest in einfacher Sprache anbieten und dann die wichtigsten Inhalte nochmal in leichter Sprache durch zum Beispiel ein Übersetzungsbüro.
Ich habe jetzt verstanden, dass eine Produktionsumgebung anbietet für Barrierefreiheit und euer Adressat eigentlich das Qualitätsmanagement ist innerhalb einer für gewisse digitale Touchpoints. Das heißt, wenn jemand Qualitätsmanager jetzt da draußen wäre und der würde uns hören und man würde ihm sagen, pass mal auf, für deine Qualitätssicherung auf Webseiten bräuchtest du eine gewisse eine Produktionsumgebung für Barrierefreiheit und das könnte man jetzt anbinden. Jetzt ist meine Frage, wie leicht seid ihr integrierbar? Seid ihr zum Beispiel als Plugin integrierbar in so eine Jira oder in eine DevOps-Welt, in einer Azure DevOps-Welt oder muss man euch wirklich extern als Produktionsumgebung nutzen?
Also die Prüftechnologie im Browser läuft überall dort, wo eine WebView zu finden ist. Also das ist ganz, ganz einfach. Integrationszeit 1 bis 2 Minuten. Und dieses automatisierte Testen, da haben wir jetzt sogar Projekte, die sind nur mit einer IP aufrufbar und da benötigen wir eigentlich gar nichts. Also die Integration kann kein Hindernis sein. Da reden wir von Aufwänden bei den Unternehmen von 5 bis 10 Minuten, um eben so eine Validierungsstufe durch unsere Tools reinzubringen. Also es ist ganz, ganz einfach. Einfach für alle ist das so ein Paradigma. Das heißt natürlich auch einfach für die Webseiten betreiben. Und Qualitätssicherung, ganz schöner Ansatz. Und es ist am Ende eigentlich ein Qualitätsthema, weil wir ja auch von wohlgeformtem HTML sprechen. Der Google-Crawler, der hat keine Augen. Wie bewegt er sich denn über eine Seite? Wie ein Nutzer, eine Nutzerin mit Vorlesefunktion, die hat nämlich auch keine Augen oder ist im schlimmsten Fall blind. Und dann sehen wir ja schon, dass es auch andere Mehrwerte hat. Also da gibt's natürlich Side-Effekte, die man mitnutzen kann. Wenn man mal an Lighthouse denkt, da gibt's ja Metriken, die Google mit seinem Lighthouse-Scan abtestet und Barrierefreiheit ist eine dieser Metriken. Wenn wir jetzt darauf eingehen, was die letzten 15 Jahre im Bereich SEO nach dem Keyword-Stuffing dann los war, da hieß es dann ja immer, ja, eine Website ist dann SEO-optimiert, wenn sie für Nutzende optimiert sind. Alle Nutzende eine Nutzbarkeit für alle Nutzenden ist sicherlich auch gut, wenn es um das Suchmaschinen-Ranking geht.
Jetzt, du hast schon mal erwähnt, dass du im Bereich E-Commerce ziemlich fokussiert auch unterwegs bist, dass das eine ganz wichtige Branche für dich ist. Und E-Commerce lebt ja von KPIs am Ende letzten Endes. Ne? Die wollen ja wissen, wie ist denn jetzt meine Conversion Rate am Ende? Hat dich denn was verbessert? Haben wir denn de facto mehr Umsatz gemacht, dadurch, dass unsere Website barrierefrei war? Hast du dazu Zahlen? Kannst du dazu was sagen?
Auf jeden Fall. Also wir haben Zahlen aus verschiedenen Studien, dass zum Beispiel die Checkout-Zeit durch Usability-Tools, wir haben auch ein Usability-Tool, nicht unbedingt mit Fokus auf Barrierefreiheit, eher auf Usability, um beispielsweise bis zu 40% gesenkt werden konnte, wenn wir von Gruppen wie älteren Menschen sprechen oder Menschen mit Behinderung. Und wir wissen alle, Time to Buy oder die Zeit für den Checkout sind auch wichtige KPIs, die am Ende auch die Conversion Rate, um das sich ja immer alles dreht, verbessern. Also da gibt es natürlich Studien und ich würde mal behaupten, je besser das aufgestellt ist, umso höher ist die Conversion Rate. Also wir haben Kundinnen und Kunden, da konnten wir die Conversion Rate tatsächlich knapp im zweistelligen Bereich verbessern, im Prozentbereich. Also 2% zum Beispiel auf 2,2%. Und das sind dann schon Hebel, die man sehr gut spielen kann, die man auch gut kommunizieren kann, die man auch gut verwenden kann, um interne Mittel für dieses Thema frei zu machen. Denn mehr Umsatz heißt dann Ende natürlich auch Unternehmensgewinn. Und schön, dass du es auch angesprochen hast. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja von einer kaufkräftigen Zielgruppe, gerade ältere Personen. Die haben, auf gut Deutsch gesagt, am Ende auch das Geld, um sich was zu kaufen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Generation, die jetzt älter wird, ja eigentlich auch die digitale Welt schon kennt. Wenn ich an meine Mama denke, die will irgendwann ihr Handy und alles, was sie damit macht, auch einkaufen, nicht mehr missen, nur weil ihre Sehkraft sukzessive schwindet. Meine Oma, die hat noch ein Ringtelefon, so eine Wahlscheibe.
Nicht schlecht.
Sie jetzt nicht digital, kommen aus einem ländlichen Gebiet. Sie war noch nie im Internet. Sie wird es nicht vermissen. Aber die Generation, die jetzt älter wird, damit rede ich 60 plus und dann ongoing älter, die kennt die Vorzüge der digitalen Welt. Und die dann nicht mehr nutzen zu können, diese digitale Welt, sorgt zum einen für Umsatzeinbußen, einfach manchmal dann eine Hürde hat. Zum anderen aber auch für unglückliche Menschen. Oder sagt,
wenn man sich mal überlegt.
Wollen wir auch nicht.
Wenn man sich ja überlegt, dass jetzt die, dass eigentlich fast alle, die blind sind, auf Amazon einkaufen, weil sie sagen, ich kann es nicht anders. Und dass man quasi von denen ja eine unglaubliche Masse, also ich meine, Amazon ist immerhin der Platzhirsch von allen, wenn man eine unglaubliche Masse abwerben könnte, wenn man einfach sagen würde, okay, wir machen unsere Shops auch eben entsprechend auf dem gleichen Standard, genauso gut wie Amazon barrierefrei, muss ja nur abkupfern, dann hat man da ja schon extreme Hebel, die den Markt auch ein bisschen verändern kann, im Sinne von, wir schieben mal ein paar Masken zu uns. Klingt sehr vielversprechend.
Ich meine, jetzt hat man noch diesen sogenannten First Mover Advantage, der wirklich darum geht, dass man sich halt jetzt frühzeitig um das Thema kümmert und da halt ein USP generiert. Das muss man einfach ehrlich sagen. Also nicht alle Menschen kaufen lediglich bei Amazon ein, aber die Anzahl Feedbacks, das wir erhalten haben, war schon sehr eindeutig. Ich meine, wir wurden darauf hingewiesen, bitte verstärkt in den E-Commerce. Und da muss ich dann schon sagen, wenn wir den Auftrag bekommen von Mensch und Binder, und dann glaube ich, dann ist da schon was dran. Und ich habe selbst so einen Fokus auf E-Commerce, weil ich studientechnisch aus dem Bereich E-Commerce komme und da eben auch Mehrwerte sehe. Ich bin ein wahnsinnig zahlengetriebener Mensch von KPIs und glaube eben, dass man im Bereich der Conversion-Optimierung teilweise Button farblich verändert, irgendwie rumschiebt auf der Product-Detail-Page, aber noch nie daran gedacht hat, 10% zahlende Kundschaft durch mangelnde digitale Barrierefreiheit von vornherein einfach kategorisch auszuschließen. Da glaube ich, dass der Hebel vielleicht ein größerer wäre, als eine Farbe von einem Button abzuändern, was wirklich noch oft gemacht wird. Ist jetzt auch ein bisschen verschrien, ein plakatives Beispiel, aber ich glaube, die Message dahinter ist dann klar.
Ja, ist klar, genau. Und jetzt stellt sich mir die Frage, also Kühlhaus hat sich ja auch jetzt die Barrierefreiheit noch mehr verschrieben. Wir wollen ja in dem Bereich wirklich mehr machen und wollen mit euch auch da zusammenarbeiten, dass weil es eben ein so unglaublich wichtiges Thema ist und weil es letztendlich noch mal darum geht, um den Schub mitzunutzen, auf der Welle mitzureiten und zu sagen, okay, jetzt gibt es doch mal eine Aufmerksamkeit, die müssen wir nutzen. Komplett klar, weil davor war es immer so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, weil das Thema immer so ein bisschen depriorisiert wurde. Wie geht's denn jetzt weiter für dich? Was ist denn deine nächsten Pläne? Was hast du denn so vor? Wie willst du die Welt verändern? Wann bist du, keine Ahnung, wann kriegst du einen Oscar?
Ja, also das bin ja nicht nur ich, sondern wir sind ein wunderbares Team aus 4 Gründungsmitgliedern und mittlerweile über 60 Personen. Viele davon in Deutschland, aber nicht mehr lange. Also dadurch, dass der Standard für digitale Barrierefreiheit internationaler ist, haben wir Kundinnen und Kunden aus Australien, Nordamerika, eigentlich aus allen Teilen der Welt. Und da wollen wir mit unserer Mission, das Internet für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen, auch in die große, weite Welt. Das muss man ehrlich sagen. Wir haben in Europa erstmal noch genug zu tun. Deswegen fokussieren wir uns da jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr vordergründig auf Europa. Spitzen aber auch schon mal ein bisschen nach Asien, haben da erste Projekte in Australien zum Beispiel im universitären Raum wahnsinnig viele Unis ausgestattet, weil Bildung ein Menschenrecht ist. Da diskutiere ich auch sehr gerne. Auch ganz viele Kundinnen und Kunden aus dem Bereich Bildung, höhere Bildung. Und diese Internationalisierung, die Message in andere Länder noch bringen, das ist so der Hauptfokus des nächsten Jahres, noch mehr Menschen mit Behinderung bei uns einstellen zu können, die bei uns als Testende, beratend tätig sind. Das sind so eine der Ziele oder ist so eines der ganz, ganz großen Ziele für mich persönlich als Mensch mit Behinderung. Und da haben wir noch viel zu tun. Wir kämpfen auch öfter gegen Windmühlen, stoßen nicht immer nur auf offene Ohren, aber es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Normalerweise stelle ich mich im Vortrag halt nicht unbedingt namentlich vor, sondern ich sage dann, ich bin heute das Sprachrohr für 8 bis 10 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland und 1 Milliarde Menschen mit Behinderung weltweit, die niemals die Bühne kriegen, zu sprechen. So spreche ich dann mit international agierenden Unternehmen oder auch das ganze Team. Wie gesagt, nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Menschen, die Mission haben. Und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Die Erfolge, die wir da erzielen konnten, das freut mich auch sehr, sind mittlerweile auch wirklich sichtbar große Unternehmen, große öffentliche Träger, auch ganz kleine öffentliche Träger und kleine Unternehmen haben sich mittlerweile eigentlich dem Thema verpflichtet und sagen, okay, nicht erst seit dem Anti-Greenwashing-Law der EU, wo im EST-Report das ein bisschen weggefallen ist, kümmern wir uns um soziale Themen. Nee, da gibt es auch wirklich Unternehmen, Organisationen, die das Thema einfach von vornherein wahnsinnig gut verstehen, die einfach sagen auch, uns sind die Hände gebunden, was die Kapazitäten intern angeht. Wir bräuchten so ein Tool, wie euers, und dann kommen wir sehr, sehr gerne um die Ecke, unterstützen, wo wir können. Und wir haben wahnsinnig viel zu tun, denn es gibt kein Argument gegen digitale Barrierefreiheit. Es gibt es einfach nicht, und es gibt wahnsinnig viele Webseiten da draußen. Und wenn wir mal schauen, wie weit wir kommen. Wir geben auf jeden Fall alles und glauben auch, dass das sicherlich eine schöne Reise sein wird.
Ja, das klingt auch nach einer fantastisch schönen Reise und nach einer sinnvollen Reise. Ich frage nochmal zum Schluss so ein bisschen, die Welt der digitalen Welt willst du erschließen? Die Offline-Welt, die sich ja verknüpft mit der digitalen Welt, also letztendlich ist es ja eine Welt, in der wir leben. IoT ist ein großes Thema. Wie willst du in diesen Raum reinstechen? Also wird da irgendwann auch nochmal diese Kombination kommen aus digitaler Barrierefreiheit und nicht digitaler Barrierefreiheit?
Ich glaube schon, wobei die ersten Anfänge mit IoT jetzt vielleicht nicht immer zweckmäßig waren im Bereich der digitalen Barrierefreiheit. Vielleicht hast du zu Hause eine Induktionsherdplatte?
Nee, jetzt nicht. Habe ich mal gehabt, aber jetzt gerade nicht. Nee.
Genau, und die ist schwieriger zu verstehen, wenn man zum Beispiel visuelle Herausforderungen hat, als ein Regler.
Nee, ja,
genau. Da war der Regler sogar noch besser als das Touchpad, das manchmal gar kein Feedback gibt oder im schlimmsten Fall noch mit einem Regler und nicht mit Plus-Minus funktioniert. Also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Ich glaube, dass IoT ein Enabler sein kann. Man muss jetzt ja nur an die neuen Gegebenheiten denken. Den Brillen, mit denen sehr, sehr viele Menschen aktuell rumlaufen, jedenfalls auf Social Media. Mal schauen, wann sie dann wirklich nach Deutschland kommt. Ich glaube, dass sich da ganz viel tun wird. Wir haben aber in der digitalen Welt noch genügend andere Baustellen, um zu sagen, wir fangen erstmal da an und dann schauen wir mal um die Connection. Das Thema Web3 ist ja eh auch so ein Thema, wo man dann auch guckt, wie verhält sich das denn? Haben wir erste Forschungsprojekte zu dem Thema? Kann ich aber noch gar nicht wirklich sagen. Ich glaube, dass es ein Enabler sein kann, denn wenn wir es geschafft haben, dass wir das klassische Web bis dahin so oder sehr, sehr barrierearm machen konnten, dann werden die Paradigmen sich vielleicht ändern. Und es gibt einen kleinen Paradigmenwechsel, dass man mit den ersten Projekten von Web3, die dann auch wirklich in die breite Masse gehen, direkt an Barrierefreiheit denkt. Vielleicht auch durch das Gesetz, vielleicht aber auch einfach dadurch, dass man es mittlerweile als Best Practice dann irgendwann mal gilt, dass eine Website zumindest die WCAG-Standards einhält. Denn das muss man auch mal gesagt haben, die WCAG ist halt ein Standard. Man kann auch über den Standard hinaus barrierefrei sein. Das geht das natürlich, zum Beispiel mit Inklusionstests, mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen, Einschränkungen, Altersgruppen, Herkunft. Da ist die WCAG halt mal das Grundgerüst. Aber daran arbeiten wir ja gerade. Und das sieht man dann auch, wie viel Zeit noch ins Land gehen wird, bis wir von einer barrierearmen oder barrierefreien digitalen Welt sprechen können. Denn Tim Berners-Lee und Team hat ja nicht ohne Grund die WCAG ins Leben gerufen. Eigentlich war das Internet ja ein Raum für möglichst viele, um nicht zu sagen, für wirklich alle Menschen.
Genau.
Ein Raum ohne Grenzen.
So sieht's aus. Sehe ich ganz genauso. Und da sind wir Tim Berners-Lee auch extrem dankbar. Heute noch nicht umsonst ein Sir Tim Berners-Lee, und das hat er auch verdient. Vielleicht kriegst du auch irgendwann den Sir. Wer weiß das schon? Wird ja großes Arbeit, die du vorhast, ne? Denke ich mal, dass du noch viel Aufmerksamkeit erregen wirst. Ich wünsche dir auf dieser Reise auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Kühlhaus ist froh, dabei zu sein. Das muss man auch sagen. Wir haben jetzt eine kleine gemeinsame Reise vor uns, und das ist schön. Ich denke mal, dieses Thema braucht weitere Aufmerksamkeit. Red dir den Mund weiter fusselig. Das ist gut so vor den Menschen. Red so viel du kannst, finde ich klasse. Und schaff Aufmerksamkeit. Das ist genau das, was wir brauchen. Und ich bin froh, mit dir heute gesprochen zu haben. Und nochmal, das Thema ist extrem wichtig. Und alle da draußen, die Brennstoffzuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Qualitätsmanagement macht, und ihr werdet bestimmt auch Webseiten bauen und ihr werdet Website-Projekte haben, und in diesen Website-Projekten ist Qualitätssicherung das A und O zum Schluss. Und ja, am Ende wird euch irgendwann mal dieser Code, den ihr da vorher fabriziert habt, auf die Füße fallen. Und dann sollte man sich schon Gedanken machen, wie sauber ist er denn? Und dann stellt man sich die Frage, Himmel, Herrgott, war da nicht so ein Plugin? War da nicht so irgendwas? Ah ja. Und dann meldet ihr euch bei Able, und dann wird das was. Alles klar. Ich danke dir recht herzlich.
Ich habe zu danken und sage auch Danke im Namen von roundabout 10 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland, dass ihr uns heute die Bühne gegeben habt, die es in Zukunft noch öfter brauchen wird. Dankeschön.
Danke.